Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Diese Folge ist eine Interviewfolge. Ich habe eine tolle Podcast-Gästin da, Wiebke. Und ich finde, Wiebke erzählt in einer oder mit einer sehr souveränen, liebevollen Haltung von der Adoption ihrer beiden Adoptivtöchter Marie und Luna, die sie und ihr Mann vor 11 beziehungsweise vor 6 Jahren haben machen dürfen. Sie erzählt von ihrem Kinderwunschweg, der nicht ganz einfach war, von dem Adoptionsweg, der zumindest scheint es so nicht ganz so schlimm gewesen zu sein. Sie erzählt, wie sie mit den biologischen Eltern der Mädchen umgeht, also mit was von einer Haltung, mit was von einer Einstellung. Und ich finde es so wahnsinnig toll, wie sie da so total im Vertrauen ist. Das ist wunderschön. Sie erzählt vom ersten magischen Augenblick des Treffens mit den beiden kleinen Kindern oder beziehungsweise Babys. Und es ist auch, ich hoffe, das ist zu spüren, dass du es auch spürst, ein Plädoyer für Adoption. Und deswegen, das war mir auch nochmal wichtig, da nochmal eine Folge in diesem Podcast zu haben. Eine Folge, wo es eine erfolgreiche Adoption gab, beziehungsweise sogar zwei. Und Wiebke ist total überzeugt davon und bereut es kein bisschen, diese beiden tollen kleinen Menschenkinder großziehen zu dürfen. Liebe Wiebke, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Interview und dir wünsche ich ganz viel Spaß beim Hören.
Also, ich habe die liebe Wiebke als Podcast-Gästin heute und freue mich sehr, dass es geklappt hat. Hat eine Weile gedauert, bis wir diesen Termin gefunden haben. Und ich freue mich sehr, liebe Wiebke, dass du deine Geschichte heute erzählen möchtest.
Danke, liebe Katharina. Ich freue mich, dass ich bei dir sein kann. Und ich hatte deinen Podcast irgendwann Anfang des Jahres gehört, wo du einen kleinen Aufruf gemacht hast, dass du auch gerne mal mit Adoptiveltern sprechen möchtest. Und da dachte ich, ach, das mache ich. Ich möchte anderen Hoffnung machen und ich melde mich bei dir.
Wunderbar. Ich freue mich total, dass du das getan hast und den Mut hast, heute deine Geschichte zu erzählen. Sehr, sehr schön. Ja, wer war Wiebke in ihren 20ern? Wolltest du immer schon Kinder haben? War das Teil deiner Lebensplanung?
Definitiv. Also es war schon wahrscheinlich in meinen Teenie-Jahren oder sogar früher gab es schon Listen über die Namen meiner Kinder. Und wow. Wie die unbedingt heißen sollten. Und ich war der wandelnde Babysitter bei uns im Ort, hatte viele kleine Cousinen und Cousins. Also Kinder waren immer ein Riesenthema in meinem Umfeld. Und ich war auch ein Jahr als Au-pair-Mädchen in den USA gewesen, habe da auf einen 3-jährigen Jungen aufgepasst. Also Kinder gehörten definitiv immer zu meiner Lebensplanung.
Okay. Und dann kam auch der passende Mann. Das ist ja auch nochmal eine wichtige
Geschichte. Mitte der 20er kam auch dann der passende Mann dazu, ja. Und der hat auch immer klar gesagt, dass er Kinder möchte. Und auch wir ist irgendwie so Thema mit den Namen. Auch wir haben damals schon, wir waren noch nicht richtig zusammen, schon überlegt, was so die Namen sein könnten, welcher Jungenname, welcher Mädchenname gefällt uns. Also ja.
Spannend. Kommst du aus einer kinderreichen Familie? Hast du Geschwister?
Ich habe 2 Geschwister, ja.
Ah ja, okay. Und wann habt ihr das dann angefangen zu probieren?
Ja, erstmal hat jeder seine Ausbildung natürlich fertig gemacht, dann der erste Job und dann ein Jobwechsel, wo man dann auch dachte, okay, vielleicht erstmal nochmal Fuß fassen in dem neuen Unternehmen, sodass es dann doch später war, als es vielleicht gut gewesen wäre und wir erst so mit 33, 34 gesagt haben, jetzt ist der Zeitpunkt richtig für uns, jetzt starten wir.
Ja, das ist natürlich auch wichtig. Ne? Das muss schon auch der richtige Zeitpunkt sein. Ne? Und manchmal verliert man so ein bisschen aus dem Blick, dass man immer älter wird und dass das ja tatsächlich ein Thema ist, leider.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Und wann habt ihr festgestellt, oh, so einfach, wie wir uns das vorgestellt hatten, so einfach ist es nicht?
Es ging eigentlich relativ schnell. Also ich bin sehr planender, strukturierter Mensch und wenn das dann nicht sofort so läuft, wie ich mir das denke, dann fange ich an, Plan A, B und C zu machen. Von daher haben wir schon vielleicht nach einem Dreivierteljahr oder so gesagt, okay, wir gehen zumindest mal in eine Kinderwunschklinik und lassen alles abklären.
Ja. Das ist ja schon mal sehr klug, weil viele warten auch zu lange ab, muss man leider sagen. Und dann wart ihr in der Kinderwunschklinik, habt diverse Tests gemacht. Gab es einen Grund sozusagen, eine Ursache?
Das ist schwierig. Also nicht 100% im Nachhinein zu klären. Ursprünglich hieß es angeblich, dass es vielleicht an meinem Mann liegt. Aber ich hatte auch ein paar Fehlgeburten. Von daher denke ich, mir kann es ja auch nicht nur an meinem Mann gelegen haben. Also ich denke, es gibt Themen, die wird man nie final klären können. Und das gehört dazu. Und es ist auch eigentlich egal. Also
Ja. Letztendlich schon. Ne?
Ja.
Okay, das heißt, ihr wart erstmal in der Kinderwunschklinik. Wart ihr da lange?
Ja, da haben wir so 3 bis 4 Jahre verbracht und auch verschiedene Dinge ausprobiert. Wie gesagt, ich war absolut getrieben, in Anführungsstrichen, dieses Ziel zu erreichen. Und durch das Alter, das ich hatte, als ich angefangen habe, wollte ich auch einfach keine Zeit verlieren. Also ich habe auch bei einer Studie in der Uniklinik mal mitgemacht. Wir sind dann mal ins Ausland gegangen, weil man da ein bisschen mehr machen konnte, Eizellen länger beobachten konnte. Und ja, also, aber insgesamt war das so 3 bis 4 Jahre das
Thema. Wie ging es dir in der Zeit?
Schlecht. Aber da bin ich, glaube ich, nicht alleine.
Ja, das kann ich mir denken, dass es dir schlecht ging. Ne? Immer so ein Auf und Ab an Hoffnung und Enttäuschung, nehme ich an. Ne? Und dann habt ihr tatsächlich einiges ausprobiert. Das war mir gar nicht bewusst. Wow.
Ja.
Und gab es diesen einen Moment, wo ihr gesagt habt, okay, wir gucken mal auf Plan B sozusagen oder wir sprechen mal über Plan B?
Ich habe so am Anfang der Behandlung ein Buch gelesen, das hieß, glaube ich, Abschied vom Kinderwunsch oder so. Und da habe ich damals so gelesen, dass man irgendwann weiß, wenn der Moment gekommen ist. Und ich dachte mir so während dieser, okay, fehlgeschlagen, nächste Runde, wie weiß ich denn jetzt, wann der Moment gekommen ist? Also das war mir nicht so richtig klar. Und dann waren es im Prinzip die Fehlgeburten, die es mir klar gemacht haben, wann der Moment gekommen war, dass ich halt zweimal im Dezember, kurz vor Weihnachten, in aufeinanderfolgenden Jahren eine Fehlgeburt hatte und dann einfach gesagt habe, ich betrete diese Klinik nie wieder. Und das ist jetzt einfach das absolute Ende.
Ja, es tut mir sehr leid mit den Fehlgeburten. Das kann ich, weißt du ja, sehr gut
nachvollziehen.
Ja. Also interessanterweise kam dann tatsächlich doch der Moment.
Ja, das fand ich auch sehr spannend. Ich wusste es ganz genau und das war mir völlig klar. Und auch keinerlei Zweifel, auch nicht irgendwann im Nachhinein, als dann der nächste Weg ja auch nicht besonders unsteinig gewesen ist, nie wieder das Zögern zu sagen, ach komm, wir probieren noch eine Runde. Also es war abgehakt, absolut.
Spannend, interessant, dass du das so ganz klar für dich hattest. Ja. War das für deinen Mann auch so klar oder gab es da Diskussionen?
Also er hat ja mich jetzt auf keinen Fall motiviert, noch x Runden zu machen, weil ich meine, letztendlich ist es für einen Mann ja alles ein bisschen einfacher, zum Zeitpunkt x vorbeizukommen und ansonsten nicht so arg viel damit zu tun zu haben und es auch schwierig ist, dem Partner dann beistehen zu können. Deswegen war das eigentlich meine Entscheidung, wann wir aufhören und das war auch völlig okay. Die größere Diskussion war dann eben zur alternative Adoption, weil wir da nicht von Anfang an auf dem gleichen Idee gewesen sind.
Okay, spannend. Magst du da davon erzählen? Also wer war diejenige, die gezögert hat?
Mein Mann hat gezögert. Also für mich war das recht früh eine Option. Und ich glaube, vielleicht liegt es auch ein bisschen so an meinem Au-pair-Jahr, dass ich einfach so dachte, ich liebe dieses Kind total. Es ist natürlich nicht mein Kind gewesen, aber ich habe ja den ganzen Tag mit ihm verbracht. Und das war einfach wunderschön. Und da dachte ich, mir ist eigentlich ganz egal, wo das Kind her ist. Wenn es dann bei mir ist und wir zusammen sind, dann ist das absolut in Ordnung. Und für ihn war das nicht so. Ich weiß gar nicht so ganz genau, ob es eher daran lag, dass man seine Gene, was ja viele Leute sagen, seine Gene weitergeben möchten oder vielleicht auch ein bisschen die Angst, was kommt dann vielleicht für ein Kind, welches Risiko geht man ein? Und also er war da anfänglich sehr unoffen für. Und auch da hatte ich wieder Bücher gelesen über Auslandsadoption und über Inlandsadoption. Und ich habe ihn dann mehr oder weniger gezwungen, dieses Inlandsadoption-Buch zu lesen und zu sagen, ich möchte einfach, dass du das liest und dass wir uns danach nochmal unterhalten, weil mir ist das wahnsinnig wichtig und ich glaube, dass es ein Weg sein kann. Und das hat er dann auch brav gemacht, dieses Buch zu lesen. Und Ich weiß nicht, ob es das Buch allein war, was ihn umgestimmt hat, oder die Tatsache, dass er irgendwann meinte, er zu mir, ich werde nicht glücklich ohne Kinder, oder also du wirst nicht glücklich ohne Kinder und ich werde nicht glücklich, wenn du nicht glücklich bist. Ja, das war, glaube ich, so ein Prozess, in den er da reingewachsen ist. Und dann war es irgendwann klar, dass wir den Weg gehen wollen.
Okay, toll. Schön, dass ihr dann wieder zusammen, also dass ihr da zusammengefunden habt, ja, sozusagen. Ja. Ne? Weil da gibt es ja keinen, wie soll ich sagen, keinen Kompromiss.
Ja, genau. Ich kenne auch Pärchen, die eben auch Probleme hatten. Wenn man Probleme hat, lernt man ja auch andere Menschen kennen, die ähnliche Themen haben. Und da gab es durchaus Fälle, wo einer sich es vorstellen konnte und der andere nicht. Und das fand ich immer sehr, sehr schwer für, meistens ist es der Mann, der es sich nicht vorstellen konnte. Und das fand ich dann für die Frau einfach sehr, sehr schwer, weil man alleine ja, wenn man in der Beziehung bleibt, nicht alleine an dieses Ziel kommen kann.
Nee, natürlich nicht. Ja, das stimmt. Ja. Und wart ihr in irgendwelchen Selbsthilfegruppen oder habt ihr euch, du hast ja gerade gesagt, man lernt Menschen kennen. Wo habt ihr die kennengelernt?
Also in meinem Fall, ich war irgendwann auch bei der Psychologin gewesen, weil ich einfach mit der Situation nicht mehr klarkam. Und die hat mich irgendwann angesprochen und gesagt, sie hat noch eine andere Patientin, die erzählt ihr eigentlich sehr ähnliche Dinge, ob ich Interesse hätte, sie kennenzulernen. Und das hat sie meiner Freundin dann auch, jetzigen Freundin, dann auch diese Frage gestellt. Und dann haben wir uns kennengelernt und das war wahnsinnig wichtig. Also diese Freundschaft in der Zeit war extrem wichtig, toll, weil ich hatte so das Gefühl, das ist der einzige Mensch, der mich versteht.
Das zeigt wieder, ne, wie wichtig es ist, sich für Gleichgesinnte zu öffnen, sozusagen. Wenn dann noch eine Freundschaft daraus entsteht, wow, großartig. Ja. Und wie ist das für die anderen ausgegangen, wenn ich fragen darf? Haben die sich dann doch für eine Adoption entschieden? Oder,
also die, von denen ich eben gesprochen habe, die haben sich dagegen entschieden und haben sich auch irgendwann getrennt, ehrlich gesagt. Ich denke aber, da gab es andere Gründe. Ja. Und meine Freundin, die ich über die Psychologin kennengelernt habe, die haben auch ein Kind adoptiert. Die waren dann am Ende 3 Monate auseinander, unsere Kinder, und sind auch heute noch befreundet.
Oh, das ist ja schön. Wundervoll. Da ging das ja gut aus, sozusagen. Ja. Okay, also ihr habt einen längeren Prozess gehabt, in dem ihr diskutiert habt und in euch reingefühlt habt, ob das für euch in Frage kommt, für einen Mann. Und habt euch dann aber irgendwann entschieden, so okay, ja, das ist unser Weg. Und dann, was war dann sozusagen euer erster Move, euer erster Schritt?
Ja, dann haben wir uns ans Jugendamt unserer Stadt gewendet und da war es dann auch gleich nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich dachte, okay, ich rufe da an und dann geht's los, aber dann gibt's ja erstmal ein Bewerberseminar oder wir haben das dann, meine Freundin und ich haben es immer den Adoptionsführerschein genannt, also dass man erstmal einen Kurs machen musste. Ja. Und natürlich fing der Kurs nicht eine Woche später an, sondern ein halbes Jahr später. Also das sind ja einfach die Dinge, man verliert da einfach unglaublich viel Zeit und wenn man das Gefühl hat, die Uhr tickt, ist das sehr belastend.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Und okay, also dann so ein Bewerberseminar, das finde ich das gut, Adoptionsführerschein finde ich gut. War das, hat euch das weitergebracht, dieses Seminar? Also ich habe so solches und solches gehört. Ne?
Ja, also das Seminar, was wir gemacht haben, war wirklich sehr, sehr gut. Also wir waren 6 Paare, und es war wirklich sehr gut. Das Thema wurde einfach von verschiedenen Seiten beleuchtet, auch ein bisschen geklärt, wie kann es dazu kommen, dass jemand sein Kind abgibt. Und also es war, das Thema Pflege war natürlich präsent im Seminar, weil ja Dauerpflege durchaus eine gute Alternative ist zur Adoption. Und das Highlight war, als dann Adoptiveltern und Pflegeeltern einen Abend auch in den Kurs gekommen sind und einfach davon berichtet haben. Also das ist immer das Highlight dieses Seminars. Und ich war auch schon in dem Seminar von Folgekursen sozusagen und habe dann von uns berichtet, weil ich einfach noch weiß, wie viel Kraft uns das gegeben hat, als wir damals gehört haben, okay, es ist möglich und wir haben auch nicht 10 Jahre gewartet, sondern es ist einfach ein Weg, der einem zum Ziel führen kann.
Super, das finde ich toll, dass du das machst. Großartig. Ja, das ist, glaube ich, wirklich wahnsinnig wichtig, ne? Weil sonst bleibt es so auf so einer theoretischen Ebene. Ne? Aber wenn man wirklich jemanden vor sich sitzen hat, der berichtet von den guten und wahrscheinlich auch von den schwierigen Sachen, dann bekommt man nochmal ein ganz anderes Gefühl dafür. Ne?
Ja.
Und dieser Adoptionsprozess, wie lange hat der gedauert letztendlich?
Oh, Hilfe. Auch so 2 Jahre ungefähr. Also erstmal bis das Seminar dann fertig war und man auch das Gespräch geführt hat und dann war es ziemlich genau, also die Große hat, glaube ich, ziemlich genau 1 Jahr nach dem Tag, als dem wir fertig waren mit dem Seminar, Geburtstag und dann hat das ja, ein gutes Jahr gedauert. Wir haben aber auch dann parallel uns noch an andere Institutionen gewendet, weil ich einfach nicht alles auf eine Karte setzen wollte. Es war mir zu wichtig, dieses Ziel zu erreichen. Und es gibt ja auch andere Vermittlungsstellen wie der Sozialdienst katholischer Frauen, der in vielen Städten auch präsent ist. Und dann, das hattest du ja auch mal ein Interview, die Dame kennen wir auch von Findefuchs, die deutschlandweit operieren. Also bei denen waren wir auch im Bewerberverfahren. Also dann hatte ich mal einen Artikel gelesen über ein Haus in Berlin, in dem anonyme Geburten sind, und habe die einfach angeschrieben und gefragt, an wen sie die Kinder dann geben, die sie da anonym auf die Welt bringen. Und dann sind wir zur Caritas nach Berlin gefahren, haben uns da noch vorgestellt. Also wir waren sehr, sehr aktiv, weil, wie gesagt, es war ja nicht so, dass man sagen kann, wir machen jetzt 5 Jahre das eine und 5 Jahre das andere, sondern ja, das war klar, dass wir nicht so viel Zeit haben. Und deswegen haben wir einfach gesagt, wir versuchen verschiedene.
Das ist sehr klug, finde ich, das zu machen. Ja, wirklich, finde ich wirklich wichtig, dass man da nicht nur auf eine Karte setzt, sozusagen. Und es ist offensichtlich auch erlaubt, sozusagen, oder?
Ja, man muss zuerst im Jugendamt seiner Heimatstadt das Verfahren machen, außer man macht jetzt Auslandsadoption, das läuft ein bisschen anders, da gibt es Vermittlungsstellen. Aber ansonsten ist der erste Weg im Jugendamt der Heimatstadt. Und dann, wenn man das dadurch laufen hat, dann hat sie dann ein bisschen anders gehandhabt. Bei der Caritas in Berlin, glaube ich, haben wir nur noch ein Gespräch gehabt. Bei einem SKF einer anderen Stadt haben wir noch mehrere Termine gehabt. Also jede Vermittlungsstelle handhabt das anders, wie sie mit Personen umgehen, die bereits den Führerschein von woanders
haben. Ach so, also dieser Führerschein sozusagen ist Grundlage, Basis dafür, sich auch so an woanders zu bewerben, gewissermaßen.
Genau.
Ja, okay, spannend.
Ja.
Und dieser Führerschein an sich, also ich weiß noch, mein Mann und ich waren ja auch bei Findefuchs, aber nur bei der Einführungsveranstaltung, Informationsveranstaltung so. Und bei uns war so ein bisschen auch so dieser Widerstand, dass jemand anders beurteilt, ob wir gute Eltern werden. Mhm. Hattet ihr das auch?
Ja, das hatten wir sehr. Das habe ich auch viel mit dieser Freundin da besprochen, weil man fühlt sich da so auf dem Prüfstand. Und dann denkt man, ich gucke ja auf der Straße und da laufen die Leute mit ihren 3 bis 5 Kindern im Schlepptau, bei denen ich vielleicht manchmal ein paar Fragezeichen habe. Und da hat keiner was geprüft. Aber ich verstehe natürlich, also ich verstehe, warum es so ist, weil die Kinder haben ja meistens dann schon ein Päckchen. Und man sollte natürlich sicher sein, dass in der nächsten Familie die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass es da gut geht. Und deswegen kann ich das schon verstehen, aber man fühlt sich schon sehr durchleuchtet, auch die Gespräche, die da stattfinden. Ja, irgendwelche Familienstammbäume, die dann analysiert werden. Und wo ich so denke, okay, weiß ich nicht so genau, ob das jetzt so relevant ist, aber dass man die Menschen ein bisschen genauer kennenlernen möchte, das verstehe ich durchaus.
Okay. Also, was würdest du sagen, mit was für einer Haltung bist du da rangegangen?
Ich mache alles mit, okay. um zu meinem Ziel zu kommen. Also, ich war offen, ich habe verstanden, warum es nötig ist. Ich hatte zwischendurch Frust, weil ich dachte, meine Güte, müssen wir das jetzt auch noch alles besprechen? Aber letztendlich dachte ich mir, okay, ist es alles für einen guten Zweck? Ich weiß, warum ich das alles mache. Und
Und alles andere ist dann sozusagen im Hintergrund gerutscht, weil der Grund so groß und so wichtig war.
Der Grund war so groß, so wichtig, so brennend, so dringend.
Ja, Wahnsinn. Okay, also ihr habt diesen Führerschein gemacht, ihr habt euch beworben. Hat es dann geklappt letztendlich?
Bei 2 verschiedenen Stellen hat es letztendlich geklappt. Also wir haben 2 Kinder adoptiert, die sind 6 und 11 Jahre alt und sie sind von 2 verschiedenen Vermittlungsstellen.
Das ist ja spannend. Okay, also vor 11 Jahren sozusagen war das Ganze, ja? Mhm. Ja, magst du erzählen, wie ihr zu eurer ersten Tochter gekommen seid?
Ja, genau, da klingelte dann irgendwann das Telefon des Jugendamts und ich dachte erst so, oh, ich gehe nicht dran, das ist sowieso keine Ahnung, was es da gerade zu besprechen gibt. Und dann habe ich echt im allerletzten Moment bin ich dran gegangen. Ja, ich möchte sie auf ein Kind ansprechen und ich dachte echt, jetzt muss ich mich erstmal hinsetzen und konnte dann auch, dann hat sie mir ein bisschen was erzählt, dass das Kind schon 8 oder 9 Wochen alt ist und in einer Bereitschaftspflegefamilie war und jetzt eben die Entscheidung getroffen ist, dass es vermittelt werden sollte, sehr wahrscheinlich Adoption wird, aber es ein gewisses Risiko gibt, dass es nur in Anführungsstrichen eine Dauerpflege wird. Mhm. Weil einer der Elternteile eben noch nicht sicher war, ob er in die Adoption einwilligen wird.
Ja, war das und das war offensichtlich kein Hindernisgrund, Nein zu sagen? Oder habt ihr nochmal drüber nachgedacht?
Nee, das war überhaupt kein Hinderungsgrund. Also für mich war immer extrem wichtig, dass ich eine maximal hohe Sicherheit habe, dass, wenn ich das Kind aufnehme, es bei mir bleibt. Also das stelle ich mir extrem traumatisch vor, wenn man ein Kind annimmt und es nach ein paar Wochen zurückgeht. Also ich weiß nicht, wie man damit umgehen kann. Und deswegen war mir das wichtig. Natürlich, idealerweise möchte man Adoption, aber eine Dauerpflege wäre durchaus eine Option gewesen.
Ah, okay. Und das heißt, eure älteste Tochter ist erstmal sozusagen, war erstmal Dauerpflegekind sozusagen am Anfang?
Nee, weil die Mutter hatte unterschrieben, hatte eingewilligt in die Adoption, okay, als das Jugendamt uns angerufen hat. Und aber der Vater wusste halt nicht, ob er das kann, ob er seinen Namen dahin setzen kann, was, wenn das Kind das eines Tages sieht, dass er dem zugestimmt hat, dass es weggeht. Also er hat sich da wahnsinnig viele Gedanken drüber gemacht und deswegen bestand eben das Risiko, dass es eine Pflege bleibt.
Okay. Ja. Dann würde mich natürlich wahnsinnig interessieren, wie war der erste Moment, als ihr sie gesehen habt?
Magisch.
Ja.
Oh. Ja, das war dann eben im Jugendamt, haben wir uns getroffen mit der Bereitschaftspflegemutter und die Kleine lag da in so einem Maxi-Cosi mit so einem Schiebegestell und so. Ja, Wahnsinn, man konnte sich einfach nicht vorstellen, das soll jetzt mein Kind sein, weil so von einer Minute auf die andere soll das jetzt mein Kind sein. Und ja, aber es war wunderbar und sie war total süß natürlich und habe sie dann auch direkt in den Arm nehmen dürfen, ihr die Flasche gegeben und ja.
Ach, wie schön. Magisch hört sich toll an. Wahnsinn. Also kann ich mir so richtig gut vorstellen, dass man sofort geflasht ist, auch wenn es irgendwie eine komische Situation ist, ne? Von einem Moment auf den anderen. Und wie war das dann beruflich bei dir? Konntest du dann sofort in Elternzeit gehen oder wie hast du das gemacht?
Also rechtlich ist das sofort möglich und ich hatte eine leitende Funktion und hatte schon eine Mitarbeiterin, die wusste Bescheid und der habe ich immer schon gesagt, sollte eines Tages der Anruf kommen, wärst du bereit, dass ich dich als meine Nachfolgerin vorschlage und das habe ich dann auch getan. Und das ist natürlich für einen Chef ganz angenehm, wenn man mit dem Problem direkt auch eine Lösung präsentiert, aber es muss nicht sein und es gibt auch wirklich Fälle, wo man direkt am nächsten Tag in Elternzeit ist. In unserem Fall, dadurch, dass die Kleine noch bei einer Bereitschaftspflegefamilie war, gab es eine sogenannte Anbahnungsphase. Also es gab noch 3 Wochen, wo ich mehr und mehr hingegangen bin und das Kind gesehen habe und wir uns aneinander gewöhnt haben, um nicht so einen Bindungsabbruch, Beziehungsabbruch zu haben. Und dadurch hatte ich dann bei der Arbeit auch noch ein bisschen Zeit, ein paar Dinge zu sortieren nebenbei.
Ah ja, okay. Und das heißt, in den 3 Wochen bist du alleine hin oder seid ihr zusammen hin?
Ich habe es meistens gemacht, weil mein Mann dann halt weitergearbeitet hat. Also am Wochenende ist er natürlich auch mitgekommen oder dann haben wir mal einen ersten Ausflug gemacht mit dem neuen Kinderwagen und das war alles wahnsinnig aufregend und schön und sind nur noch mit dem Strahlen durchs Leben gelaufen. Also es war wirklich toll.
Wundervoll, hört sich nach einer tollen Zeit an. Marie, ne?
Ist ja, genau,
die Ältere,
die Große.
Ja, die Große. Genau. Okay, und aber war Marie in eurem Leben?
Ja,
wie war diese Umstellung für dich? Wie stelle ich mir das vor? Ich meine, hattet ihr noch kein Kinderzimmer vorbereitet und Kinderwagen kaufen und all das? Wie war denn das?
Das musste dann halt alles recht schnell gehen, aber da war man natürlich mehr als bereit zu. Da hatte man ja lange drauf gewartet und ich war sogar ein bisschen enttäuscht. Für mich war immer so die Vision, ich habe ein Kind, ich gehe in den Laden und ich suche einen Kinderwagen aus. Das schönste Modell, das teuerste Modell, ist mir alles egal, aber das war immer so mein Inbegriff und ich habe jetzt auch ein Kind und ja, dann komme ich halt in den Laden und dann, ja, 12 Wochen Lieferzeiten, okay.
Oh wow,
das lief dann nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe mich dann direkt vor Ort für einen entschieden. Also wir haben einen schönen großen Einkauf gemacht und meine Eltern sind vorbeigekommen, haben meine alte Babywiege vorbeigebracht und ja, ein paar Klamotten gab es auch bei meinen Eltern. Also das war eigentlich alles überhaupt kein Problem. Ja. Also so dadurch, dass man mental so darauf vorbereitet war und ja, also das, mir ist es sehr, sehr leicht gefallen. Aber jener Freundin damals, die hatte auch schon im ersten Jahr noch mal ein paar Herausforderungen gehabt, weil sie einfach sich das Leben mit einem Kind nicht so ganz genau vorstellen konnte. Sie hat immer gemeint, sie hat den Eindruck, ich wusste 100%, auf was ich mich einlasse, was es bedeutet, mit einem Kind zu leben. Und das hat natürlich auch ein paar Einschränkungen, das ist ja eh klar. Und das war für sie damals irgendwie überraschender als für mich. Und ich war, glaube ich, innerlich so darauf eingestellt, dass mir ganz klar war, was da kommt. Und ich fand einfach nur alles toll.
Ach, das ist ja super. Also auch die schlaflosen Nächte und das ist
Ja, man konnte ja dann einen kleinen Mittagsschlaftagsüber machen, wenn die Kleine schlief.
ja, okay.
Ja.
Wow, toll. Wo du deine Familie ansprichst, gab es da irgendwie Bedenken in irgendeiner Weise, dass ihr euch für Adoption entschieden habt?
Also kann ich mich an überhaupt keine Gespräche in der Art, auch meiner Familie auf gar keinen Fall, bei meinem Mann vielleicht, aber die wurden nicht wirklich ganz klar artikuliert und
Okay.
nee, es war eigentlich ganz ehrlich, sie wollten einfach, dass wir auch wieder glücklich sind. Also das stand im Vordergrund und ja,
Mit den
das
vielen
war
Jahren, ne? Man sind ja viele Jahre dann auch ins Land gegangen, ne?
ja,
Was du so
genau. Ja,
erzählst, ne?
genau. Und das ist auch nie zu spüren gewesen, dass jetzt die irgendwie Enkelkinder zweiter Klasse sind oder sowas. Also das ist völlig
Schön.
normal.
Ja, das ist wundervoll. Das ist auch nicht selbstverständlich tatsächlich, glaube ich, ne? Und deswegen umso schöner, das zu hören,
Ja.
dass Marie und Luna absolut gleichberechtigte Teil der Familie sind, sozusagen.
Ja.
Okay, also du bist sofort reingesprungen, hast sofort dieses Muttergefühl auch gehabt, dieses Magische. Und Marie hat sich dann normal und gut entwickelt.
Ja, also gab überhaupt keine Probleme.
Ja.
Sehr
Wunderbar.
willensstarkes Kind am
Schön.
Anfang gewesen, sehr offenes
Okay.
Kind. Also ja, es war einfach eine schöne Zeit und es war ganz schnell normal. Man geht ins Babyschwimmen, man geht zu irgendwelchen Treffen. Okay, man hatte jetzt nicht den Rückbildungskurs, aus dem man X Mütter kannte oder die Babymassage, weil sie da schon bis Alter halt war, aber
Ja.
das war kein Problem, dann Anschluss zu finden. Und wie gesagt, meine Freundin hatte ja ein 3 Monate älteres Kind, also dadurch haben wir uns natürlich auch oft getroffen.
Ja, super cool. Das ist ja echt sehr, sehr, sehr praktisch. Und wie offen seid ihr damit umgegangen? Also in eurem Umfeld sozusagen? Oder weiß nicht, als die Kita oder Kindergarten kam, hast du das angesprochen? Spricht man das an oder wie läuft das?
Also es ist insofern so, dass die Große sieht ein bisschen südländisch aus. Also
Ja.
ich finde, man sieht sehr deutlich, dass sie eigentlich nicht mein leibliches Kind
Mhm.
sein kann. Und ich wurde dann auch oft angesprochen. Und je nachdem, wie die Frage formuliert wurde, ist dein Mann Ausländer oder ist der Vater Ausländer? Und je nachdem, wie gut ich die Leute dann kannte, habe ich dann eine entsprechende Antwort gegeben. Aber es ist immer ein Thema, was auch heute ganz ehrlich noch präsent ist, dass ich so denke, das ist so offensichtlich. Wahrscheinlich denken es jetzt alle, sagen sie aber nichts. Soll ich es jetzt sagen oder interpretiere ich was? Also das ist immer noch eine Frage, die ich mir stelle. Also so jetzt in der weiterführenden Schule zum Beispiel weiß es keiner. Also vielleicht denken sie sich, aber wir haben nichts gesagt. Und in der Grundschule hatten wir was gesagt damals und im
Okay.
Kindergarten auf jeden Fall. Ja.
Okay, interessant.
Ja.
Wie geht Marie damit um? Bekommt sie schon, wenn sie sagt, weiter Schule für eine Schule, ja 11., ne? Dann ist sie in der fünften,
Ja.
sechsten Klasse die Ecke, ne?
Ja.
Ist
Ich.
da, erzählt sie was, dass das irgendwie ein Thema ist?
Nee, also sie erzählt auch nicht davon. Als wir mal irgendwann einen Besuchskontakt hatten und ich sie früher abgeholt habe, habe ich sie gefragt, hast du den anderen gesagt, was du jetzt machst? Dann hat sie gesagt, nee, Mama, das ist privat. Also für sie,
Süß. Ja.
sie erzählt da nicht groß drüber. Also für uns ist natürlich alles ganz offen und wir reden über ihre leiblichen Eltern,
Okay.
aber nach außen hin ist es üblicherweise privat.
Ja, ist ja völlig in Ordnung. Ist ja absolut
Ja,
ihre Entscheidung, ne? Wie
genau.
sie das handhaben möchte, ne? Okay, also ich höre daraus auf jeden Fall, dass ihr Kontakt habt zu den Eltern. Habt ihr Kontakt? Also, beziehungsweise erstmal vielleicht die Frage, Marie weiß Bescheid. Seit wann weiß sie Bescheid?
Seit sie die Frage gestellt hat, auf die man warten soll, Mama, war ich in deinem Bauch?
Okay.
Die musste ich ein bisschen provozieren, die kam einfach nicht und ich hatte halt Angst, weil im Kindergarten gab es Personen, die es wussten und ich wollte halt absolut vermeiden, dass sie es von jemand anders erfährt. Aber ja, und dann immer mal wieder irgendwelche Bilder und Schwangere und irgendwann kam die Frage und ich konnte sie mit Nein beantworten und ja, und sie hat sich dann so mit 4, 5 hatte sie so ihr eigenes Bild, wie die ganze Situation war, warum ihre Mutter sie abgegeben hat und warum sie bei uns ist. Und das war alles völlig selbstverständlich. Das wird ja nicht bewertet, wie wir Erwachsenen das bewerten, sondern es ist einfach, das ist so und die konnte sich nicht um mich kümmern und ihr wolltet unbedingt ein Kind haben und da bin ich halt zu euch gekommen.
Schön.
Ja, also das ist für sie und auch heute noch, also sie ist total froh, sagt sie auch oft, dass sie bei uns ist und Ja, für sie ist, die leiblichen Eltern sind keine echten Bezugspersonen. Sie sieht die selten, sie hat zu denen ja keine wirkliche Beziehung aufgebaut. Und für sie ist das einfach völlig normal. Sie fände es schöner, wenn es in meinem Bauch gewesen wäre. So eine Aussage kam schon mal. Ich habe mir auch jahrelang die Haare viel dunkler gefärbt, als ich sie eigentlich hatte, damit wir so ein bisschen vom Äußeren,
Ja.
ja, dass man erkennen konnte, dass wir Mutter-Tochter sind.
Ja.
Ja.
Und dieser Kontakt zu den leiblichen Eltern, wie stelle ich mir das vor? Also wie oft war der schon und wie ist das dann? Wie kann ich mir das
Der ist,
vorstellen?
also wenn man ein Kind adoptiert hat, gibt es ja keine Verpflichtung zu solchen Kontakten. Und dadurch, dass der Vater so unheimlich gezögert hat und dann letztendlich mit seiner Unterschrift ja auch jedes Recht auf Kontakte verloren hat, hatten wir auch damals zu ihm gesagt, das ist für uns überhaupt kein Thema. Wir versprechen dir, dass du
Wow.
sie sehen kannst. Und es ist immer so ein bisschen, mal war die Mutter präsenter, mal war der Vater präsenter. Das läuft alles übers Jugendamt. Also wir sprechen uns nur mit Vornamen an und kennen nicht die Nachnamen. Also ich kenne natürlich die Nachnamen, weil ich das aus der ursprünglichen Geburtsurkunde dann kenne. Aber sie wissen nicht, wie wir mit Nachnamen heißen, wo wir wohnen. Und ja, und dann trifft man sich dort im Jugendamt und
Ah, okay.
ja,
Ja,
oder
man
wir gehen
so.
mal auf den Spielplatz, das haben wir auch schon gemacht, dass es so ein bisschen lockerer ist.
Ja.
Ja, genau.
Wie sind diese Treffen für dich?
Ehrlich gesagt sind sie für mich okay. Das wundert immer viele Menschen, dass ich da kein Problem mit habe. Aber ich denke einfach, ich kann mir nicht vorstellen, wie das sein muss, wenn man sein Kind abgegeben hat. Und wenn ich irgendwas beitragen kann, dass ich das leichter mache für den leiblichen Vater und die leibliche Mutter, dann freue ich mich, weil ich meine, ich habe ja den Schatz bei mir.
Wow. Ja, wie großherzig von dir. Finde ich echt. Finde ich gut, dass du da, ja, wirklich, finde ich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Also, dass du da nicht mit einer Angst reingehst, zum Beispiel, ne?
Ja.
Das finde ich super. Sehr,
Nee,
sehr
ich
schön.
sehe das nicht als Konkurrenz oder als Bedrohung. Also es sind einfach zwei völlig verschiedene Eltern, die biologischen und die Adoptiveltern. Und ja, wir gehören beide zu ihrem Leben. Und was sie später mal noch macht, also der leibliche Vater wird sie auch gerne in seiner Großfamilie einführen und so. Und das wird im Moment erst noch geblockt vom Jugendamt, weil wir sagen, das machen wir dann, wenn sie selber alt genug ist, um zu entscheiden, ob sie das möchte. Also
Das
im
finde ich gut.
Moment treffen wir nur ihn dann und nicht noch den Bruder oder die Mutter oder wen auch immer.
Ja. Und die leiblichen Eltern, wie gehen die mit ihr um? Also offensichtlich ja okay, sonst würdest du diese Treffen
Ja.
denen nicht zustimmen. Also die sind jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, wie soll ich sagen, voller Trauer oder irgendwas ihr gegenüber.
Also die Mutter war am Anfang, fand das höchst beeindruckend, wie sie das gemacht hat und wie sie mit dem Kind gespielt hat und mit dem Kind an der Hand irgendwo hingelaufen ist. Ich habe gefragt, wie machst du das nur? Und die hat sich dann auch irgendwann zurückgezogen und ich habe nochmal ganz zufällig ihren Vater mal irgendwo getroffen und der hat mir dann auch erklärt, dass sie sich halt zurückgezogen haben, weil es einfach für seine Frau, also die Oma und für die Mutter zu schwierig gewesen ist. Und der Vater, der macht das auch nach außen hin sehr, sehr gut, sehr interessiert, also beide sehr wertschätzend und der Vater fragt jetzt auch sehr viel und möchte dann wissen, wie ist in der Schule und was machst du? Also der versucht schon, dann ein Gespräch eben zu führen, was natürlich auch nicht ganz einfach ist, weil unsere große Tochter ist ein bisschen ruhigeres Kind und sie kennt ihn ja letztendlich nicht. Aber wir haben jetzt im Sommer getroffen und da ja, war ich mit ihr alleine, haben uns dann getroffen im Jugendamt und sie fand es gut, sie fand es gut, ihn zu sehen. Sie sagt, sie möchte ihn auch gern regelmäßig sehen, jetzt nicht jede Woche, aber für sie ist das in Ordnung und ich denke, das ist wichtig, wenn das einfach normal zu ihrem Leben dazugehört und nicht, wir nähern uns der Teenie-Zeit, irgendwann mal die Vision der großartigen Eltern ist, zu denen man abhauen kann, wenn man sich mit uns streitet.
Ja, auf jeden Fall kann ich verstehen den Punkt. Ja.
Ja.
Und dann hattet ihr das große, große Glück, muss man sagen, dass
Absolut,
noch
ja.
Luna in euer Leben kam. 6 ist sie jetzt. Also das heißt,
Genau.
die Kleine war 5.
Genau, 5 Jahre und 2 Monate
Ja.
war sie, genau, ja.
Und wie
Ja.
war das? Da gab es auch einen Anruf auf einmal. Oder hattet ihr, also ist es so, dass man Bescheid sagen muss und sagen, ah, wir haben jetzt ein Adoptivkind und wir sind trotzdem noch interessiert oder wir sind nicht mehr interessiert. Wie läuft das?
Ja, wir hatten halt dann beim Jugendamt wieder Bescheid gesagt, dass wir gerne ein zweites Kind hätten, aber ich hatte kein gutes Bauchgefühl, ich dachte irgendwie, das wird nicht funktionieren. Und dann haben wir gesagt, okay, wir können ja nochmal eine unserer anderen Stellen kontaktieren. Und das haben wir dann auch getan. Und da waren wir nicht 100% fertig gewesen mit dem Bewerberverfahren damals, weil dann zu schnell die Große zu uns gekommen ist. Und deswegen haben wir dann noch ein, zwei Gespräche geführt mit denen. Und die hatten so ein bisschen anderen Ansatz, der uns sehr gut gefallen hat, dass wir auch einen Brief an die Mutter schreiben sollten. Und die Mütter, die ihre Kinder dort abgeben, die dürfen mitentscheiden, wem sie ihre Kinder geben. Also
toll.
Die Vermittlungsstelle macht irgendeinen Steckbrief basierend auf unseren Daten, den kennen wir nicht. Also ich weiß nicht, was sie da gezeigt haben. Und sie haben eben den Brief und von uns gezeigt. Und das haben sie, glaube ich, von 3 interessierten Familien gezeigt. Und die Mutter konnte sich dann entscheiden. Und auch da, ich hatte da jetzt nicht mehr irgendwie so viel Hoffnung, ehrlich gesagt. Und ich dachte, ja, wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Und ja, aber auch da war dann irgendwann, waren die auf meinem Anrufbeantworter drauf und dachte, ja, komisch, okay, ich kam gar nicht auf die Idee, was sie von mir wollen könnten.
Ja.
Und dann habe ich halt zurückgerufen und ja, er hat sich für sie entschieden. Ich wusste gar nicht, dass wir vorgeschlagen worden waren und das Kind war dann noch gar nicht geboren. Also es war 2,5 Wochen vor ihrer Geburt.
Okay. Und wie alt warst du da, wenn ich fragen darf?
Da war ich 43.
Ja, nee, aber es ist ja wundervoll zu hören, ne? Weil es ja immer so dieses, oh, Altersgrenze und so weiter. Ja, also auch das ist noch möglich dann, ne?
Ja, wie schön. Ja. Genau,
ne? Okay. Ja. Und dann habt ihr aber natürlich auch sofort gesagt, ja, sie soll
ganz
kommen.
Ganz ehrlich, ich habe einen ganz kurzen Moment gezögert.
Ja.
Ich kann es mir gar nicht so, man war einfach, man hat gedacht, okay, es ist jetzt so, im Beruf läuft es jetzt so, wir haben jetzt eine Kind, wir haben uns gut arrangiert. Ich war so überrumpelt, dass ich einen Moment gezögert habe, aber ich wusste, auch in dem Zögermoment wusste ich, es gibt nur eine Antwort. Also das war auch klar, aber trotzdem, ich habe mich dabei erwischt, dass ich einfach ein bisschen gezögert habe.
Finde ich aber irgendwie legitim. Also kann ich total gut nachvollziehen, muss ich sagen.
Ja, aber wie kann man, wenn man so einen Sechser im Lotto kriegt, nicht sofort
ja gut, aber ich meine, ihr habt jetzt natürlich auch wahnsinnig tolle Erfahrungen mit Marie gemacht, ne? Ein tolles Kind und so weiter, ne? Und das ist ja auch schon ein Geschenk sozusagen, dass das beim ersten Mal so wahnsinnig gut funktioniert hat alles, ne? Und es ist natürlich eine gewisse Unsicherheit dabei, wie wird das beim zweiten Kind halt sein? Vielleicht ist das, hat das auch eine Rolle gespielt,
würde ich mir
vorstellen.
Ja. Nee, aber dann haben wir natürlich mit großer Freude ja gesagt und das war auch jetzt wunderschön, finde ich, dass man jetzt auch noch das Neugeborene erleben konnte, weil die Große ja schon ein paar Wochen alt war, als wir sie dann näher kennengelernt haben und die Kleine eben 4 Stunden nach ihrer Geburt sind wir dann im Krankenhaus gewesen und
ja. Oh. Und wie war da das, der erste Moment?
Ja, das war auch irre, das konnte man sich, kann man sich einfach auch nicht so vorstellen und man war ja schon ein bisschen routiniert inzwischen, dass man plötzlich ein Kind sieht und das heißt, es ist das eigene Kind. Ja, aber es war trotzdem wunderschön. Sie hatte ein paar Probleme am Anfang. Ich war eine Woche mit ihr im Krankenhaus dann und das war
okay. Aber dann konnte direkt dieses Bonding auch stattfinden dann.
Ja, ne? Genau. Ja.
Und habt ihr eigentlich die Namen selber aussuchen dürfen oder habt ihr die übernommen von den Eltern?
Also bei der Großen haben wir die hatten 2 Namen und da haben wir die Reihenfolge geändert, weil wir einfach unsicher waren, ob wir sie adoptieren können oder nicht. Und man kann ja den Namen nur komplett ändern, wenn man das Kind adoptieren kann. Und dann haben wir gedacht, wir wollen da jetzt kein großes Risiko eingehen. Ja. Bei der Kleinen war es von Anfang an klar, dass wir sie adoptieren werden. Also klar, man hat diese 8 Wochen Risikofrist, aber von dem allem, was man wusste, wie die Mutter sich im Vorfeld verhalten hatte und was sie gesagt hat, war das Risiko als sehr gering einzuschätzen. Und sie hat ihr aber auch noch einen Namen gegeben und das ist jetzt der 2. Name. Also
das ist ja süß, das ist ja ein schöner Kompromiss dann.
Genau. Das finde ich auch schön, dass jeder irgendwelche Namensanteile seiner leiblichen Mütter hat, toll. Aber dass wir zumindest bei der 2. dann auch einen Namen selbst aussuchen können.
Das finde ich gut, super toll. Und bei der Mutter von der 2., also war da, also ich habe irgendwie letztens noch einen Artikel gelesen zum Thema dieses, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt, dieses Alkoholsyndrom, wenn die Mutter während der Schwangerschaft Alkohol trinken und was das für Auswirkungen hat. War sowas mal Thema bei euch oder habt ihr das Jugendamt danach gefragt? Hat das Jugendamt selbst was dazu gesagt?
Ja, das ist ein Teil des Adoptionsführerscheins, dass man diese Dinge bespricht. Was traue ich mir zu? Was kann ich mir vorstellen? Das fiel mir sehr schwer damals, weil das fühlte sich so an wie, ich gehe doch jetzt nicht einkaufen. Ich kann jetzt hier ankreuzen, okay, das Kind darf schwarz sein oder darf nicht schwarz sein. Es darf ein Junge sein, darf ein Mädchen sein. Es darf diese Krankheit haben oder diese Krankheit nicht haben. Also ich habe mich da ganz, ganz unwohl beigefühlt. Aber man muss trotzdem einfach ehrlich zu sich selber sein. Und ich habe zum Beispiel ganz ehrlich gesagt, dass ich mir vielleicht ein schwarzes Kind nicht zutraue, weil das bringt ja nichts, wenn ich jetzt vom Jugendamt sage, klar, mache ich auf jeden Fall und dann schaffe ich das vielleicht nicht so gut.
Ja,
und
absolut.
Und wir haben in der Tat Alkohol ausgeschlossen, soweit man es halt beurteilen kann. Man weiß ja natürlich nicht, ob die Mutter wirklich getrunken hat oder nicht. Und sie kann sagen, sie hat es nicht getan. Aber wir haben gesagt, wenn man es weiß, trauen wir uns das nicht zu.
Ja. Das finde ich super ehrlich. Finde ich gut, dass ihr da ehrlich zu euch wart. Ne?
Ja,
weil genau, es bringt ja nichts, ne? wenn da dieses Kind ist und ihr irgendwie nicht so richtig damit zurechtkommt, ne? Mit den unterschiedlichen Möglichkeiten, die es da gibt. Ne? Finde ich total gut. Und dann war also Luna da.
Genau.
Und war sie auch so ein, oder ist sie auch so ein unkompliziertes Kind? Wie ist sie so?
Sie ist vom Charakter ganz anders. Die große Marie ist inzwischen eher sehr, sehr ruhig und die Kleine ist ein ziemlicher Wildfang. Aber unkompliziert sind sie auf jeden Fall beide. Und die Kleine, die haben wir auch direkt mit ein paar Monaten in die USA mitgenommen, weil die Reisen waren gebucht. Wir waren zu einer Hochzeit von meinem Au-pair-Kind eingeladen. Und da wollte ich unbedingt hin. Und das war dann ein ziemlicher Aufwand, um rechtzeitig einen Reisepass zu kriegen, mit dem alten Namen natürlich dann noch. Und aber haben es geschafft und haben direkt einen Langstreckenflug gemacht und waren bei der Hochzeit meines Au-pair-Kindes.
Ach, schön, toll. Toll auch, dass du den Kontakt so lange gehalten hast, finde ich großartig. Ja. Und Luna und das Aussehen, wie sieht die einem von euch ähnlich oder wie ist es da?
Da ist es so, sie ist auch ein dunklerer Typ, nicht ganz so deutlich wie bei Marie, aber schon, wenn man ein bisschen aufmerksamer ist, sieht man es auch. Aber sie hat den großen Vorteil, dass sie Locken hat und ich habe auch Locken.
Ah.
Und viele Menschen suchen ja nach Verbindungen und Ähnlichkeiten und Haare sind ja was sehr Auffallendes. Also von daher, da kommt ständig die Locken von der Mama und da sage ich dann auch gar nichts. Also
glaube ich. Ach, interessant. Ja. Und bei ihr wart ihr auch so offen und ehrlich sofort, als sie gefragt hat, war ich in deinem Bauch? Oder wie
die Frage kommt natürlich nicht mehr, weil die Große hat ihr das ja alles erklärt. Also diese Situation gibt es ja beim zweiten Kind nicht mehr, weil das ja einfach dadurch, dass die Kinder die gleiche Situation haben, ist das ganz anders ein Thema. Und wir haben ihre leibliche Mutter anfänglich auch getroffen, obwohl sie das erst nicht wollte oder durfte und das dann aber trotzdem gemacht hat. Und da war die Kleine auch beim letzten Treffen, also glaube ich 2 oder so, also da hat sie auch ein bisschen so mitgekriegt und da gab es Geschenke, das war natürlich auch alles dann ganz toll und also deswegen ist es das ihnen beiden klar, im jeweiligen Alter einfach kindgerecht und erläutert worden und für beide kein Thema.
Schön.
Momentan. Toi, wer weiß, was noch kommt. Das weiß man natürlich überhaupt nicht.
Ja, aber ich meine, mit deiner guten Einstellung, finde ich, werdet ihr das schon meistern, was auch immer da
das
kommt.
Hoffe ich, ja.
Nein, na klar. Ja. Und du sagst, das letzte Treffen mit 2, das heißt vor 4 Jahren, geht das von der Mutter aus, von der biologischen Mutter aus, dass sie das nicht möchte?
Ja, sie hatte das danach geplante Treffen abgesagt. Ich fand den Grund damals schon ein bisschen komisch und bin ein bisschen stutzig gewesen, aber dachte, okay, vielleicht ist es trotzdem so. Und sie hat sich dann aber danach nie wieder gemeldet. Und deswegen denke ich, war auch diese Absage nicht aus dem Grund, den sie uns genannt hatte, beziehungsweise der Vermittlungsstelle genannt hatte. Und von der Vermittlungsstelle, die Dame, die ist jetzt in Rente gegangen. Und dann habe ich sie halt auch gefragt, wollen Sie vielleicht noch mal anklopfen, weil sie kennt sie ja, was wir uns nochmal treffen oder so. Und die Kleine sagt auch, sie will sie nochmal treffen, aber es gab keine Reaktion.
Okay.
Also da müssen wir einfach abwarten, wenn sie dann älter ist und das wirklich unbedingt will, dann kann man da hingehen und dann kann man hoffentlich das hinbekommen, dass sie treffen kann. Aber
kannst du dir erklären, warum, meinst du, das ist zu schmerzhaft für die Mutter auch?
Ich denke, es ist zu schmerzhaft, auf jeden Fall. Das war ja auch bei der anderen Mutter definitiv der Fall. Aber vielleicht hat sie auch ein neues Leben, vielleicht hat sie ein neues Kind. Ich weiß es nicht. Also die leiblichen Eltern von unserer großen Tochter haben beide inzwischen Kinder, die sie auch behalten haben. Und
miteinander? Oder?
Nee. Also man weiß es halt einfach nicht ganz genau, was da vorgeht. Und bei der Mutter der Kleinen gab es auch ein paar familiäre Herausforderungen vom Kulturkreis. Und ich weiß es nicht. Also
Aber es hört sich jetzt nicht so an, als wenn Luna drunter leiden würde.
Nee, sie sieht das als Sechsjährige momentan so ein bisschen vom Geschenkeaspekt. Also, als wir neulich den Vater von Marie getroffen haben, da gab es Geschenke und dann wurde sofort gefragt, wann wir denn jetzt mal wieder ihre Mutter treffen würden. Ja, nee, wie gesagt, also ich habe mir das immer selber so überlegt, wenn ich mir überlege, als ich ein Kind war, meine Eltern hatten viele Freunde, die regelmäßig ins Haus kamen. Hätte es da irgendjemand gegeben, auch wenn ich den ja relativ oft gesehen hätte, wo ich mir vorstellen könnte, ich will da hinziehen? Mhm. Nein, da ist einfach kein Bezug da. Wir Erwachsene sagen, boah, das ist die leibliche Mutter, oh, du musst sie lieben und du willst da zu ihr hin, aber das ist ein fremder Mensch für das Kind.
Ja.
Und ja, deswegen denke ich, ist diese Reaktion auch einfach ganz normal. Da ist einfach was Besonderes, das weiß man. Da gibt es noch eine zweite Mutter und da war man im Bauch. Mhm. Aber die kennt man im Zweifel nicht so gut. Und da, wo man ist, fühlt man sich wohl. Die Kleine sagt es auch mal, dass sie sehr froh ist, dass sie zu uns gekommen ist. Also ganz süß. Schön.
Ja, wundervoll. Also ich höre daraus, es gibt null Bedauern, dass ihr das gemacht habt, sondern ganz
auf keinen Fall. Und ich denke auch, also wir hatten mal, das fand ich sehr gut, unser Jugendamt hatte mal einen Abend angeboten, bei dem Erwachsene Adoptierte gesprochen haben.
Auch spannend.
Das war höchst spannend und die haben unsere ganzen philosophischen Fragen zu dem ganzen Thema nicht so wirklich verstanden. Ja, das war doch meine Mutter, also die Adoptivmutter, das war doch meine Mutter.
Ja.
Und aber sie haben beide gesagt, zieht euch warm an in der Pubertät, weil in der Pubertät suchen alle Kinder die Schwachpunkte der Eltern und in unserer Situation haben die beide gesagt, da kommt irgendwann der Spruch, du bist überhaupt nicht meine Mutter.
Mhm. Kann man sich darauf vorbereiten, mental?
Glaube ich nicht. Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Und dann werde ich mich irgendwie versuchen zu trösten, dass sonst hätte sie was anderes gesagt. Wenn ich jetzt ihre leibliche Mutter wäre, hätte sie ganz sicher auch was gefunden, was ihr nicht passt.
Auf jeden Fall. Ja, auch einen anderen Schwachpunkt in Anführungsstrichen gefunden.
Ja, genau.
Also das heißt, machst du dir ein bisschen Sorgen noch, was die Pubertät angeht? Oder bist du da jemand, der gelassen ist und sagt, okay?
Relativ wenig. Ich bespreche es eher so ein bisschen scherzhaft mit der Großen, weil sie kommt ja mit großen Schritten in die Pubertät oder ist eigentlich schon drin. Und ich habe immer so gesagt zu ihr, wir müssen auch noch ganz viel kuscheln und irgendwann magst du mich dann nicht mehr und möchtest nichts mehr mit mir machen. Und sagt sie mal, nein, auf gar keinen Fall wird es so sein.
Süß, wundervoll.
Ja, also wir müssen schauen, was passiert, aber das vielleicht ist es ja auch gar nicht schlimm. Also jedes Kind ist da komplett anders und wir werden es einfach abwarten und sind zuversichtlich, dass wir da Lösungen finden werden.
Ja, sehr, sehr gut. Also ich finde es auch schön, dass euch das auch bewusst ist, dass da eine Identitätskrise sozusagen kommen kann in dieser schwierigen Zeit.
Ja.
Und dass ihr das schon mal wisst und dann halt wahrscheinlich auch Möglichkeiten habt, das damit umzugehen, was auch immer da kommt.
Genau, ich meine, das Jugendamt ist immer Ansprechpartner und da könnten wir auch dann jederzeit hingehen und das besprechen.
Okay, also das heißt, ihr habt gute Erfahrungen mit dem Jugendamt gemacht. Auch da höre ich unterschiedliche Dinge
mit beiden
in meiner Arbeit.
Stellen haben wir gute Erfahrungen gemacht. Eigentlich mit allen, mit denen wir gesprochen haben. Also mit Findefuchs hatten wir auch sehr gute, das war auch sehr, sehr positiv, das Bewerbungsverfahren. Und also wir haben eigentlich sehr viele tolle Menschen auf dieser Reise getroffen.
Schön. Das freut mich sehr und ist auch nochmal so, soll auch nochmal ermutigen, die Hörerinnen und Hörer,
die
Folge anhören. Ne?
Definitiv. Also ich sage auch immer, wenn ich im Jugendamt da eingeladen bin für den Abend, ich sage auch immer zu denen, wenn ihr es wirklich wollt, ich bin überzeugt, es funktioniert.
Schön.
Und ich hatte, mein Cousin hat auch seit einigen Jahren versucht, ein Kind anzunehmen und da bin ich jetzt das erste Mal, das hat echt lange gedauert und es hat nicht geklappt. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Ich bin so sicher, dass das klappen muss. Die wollen es unbedingt, die sind auch bei verschiedenen Vermittlungsstellen, aber es hat nicht geklappt und jetzt haben sie ein Kind. Oh, und ich denke, okay, meine Welt und mein Weltbild ist wieder in Ordnung. Also wenn man dafür kämpft, bin ich eigentlich überzeugt, dass man
das auch genau, obwohl die Adoptionszahlen ja tatsächlich sehr rückläufig sind.
Ja, aber Dauerpflege ist ja auch eine Option. Stimmt. Und sehr viele Dauerpflegen enden am Ende in der Adoption. Und
da hast du recht. Das ist über diese Möglichkeit kann man das auch auf jeden Fall versuchen. Ne?
Ja, genau. Ja. Und das ist ja auch ein guter Weg. Also klar, es kann sein, dass man Besuchskontakte regelmäßiger eben dann hat. Das kann schon vorkommen, aber die sind ja auch nicht so gefährlich, in Anführungsstrichen, die Besuchskontakte. Also es ist ja auch kann ja auch bereichernd sein.
Ja, natürlich. Also das finde ich schön, dass du das sagst. Ne? Also es kommt ja auf die eigene Haltung auch an.
Ja.
Also ob man da mit so einer Abwehrhaltung rangeht oder positiv erstmal rangeht und guckt, hey, ja, kann bereichernd sein, natürlich, warum denn nicht?
Ne? Ja. Aber ich denke einfach, also natürlich haben wir sehr viel Glück gehabt, da bin ich mir auch völlig im Klaren drüber und da bin ich auch extrem dankbar für. Ja. Und vielleicht kriegt man halt nicht das 4 Stunden alte Kind aus dem Krankenhaus, aber es ist auch wunderbar, ein 6 Monate altes Kind anzunehmen und da hat man noch genug Zeit, die Bindung aufzubauen.
Ja, ja. Und was ich auch so ermutigend finde, ne, dass du sofort auch gesagt hast, auch bei der großen, magischer Moment.
Ja.
Na, obwohl sie schon ein paar Monate alt war. Großartig. Ja. Was würdest du sagen, sind so deine, keine Ahnung, 3 Tipps für Menschen, die darüber nachdenken, zu adoptieren?
Also ich denke, man sollte sich auf jeden Fall sehr genau damit auseinandersetzen. Also nicht irgendwie dem Traumbild einer Familie nacheifern, nicht wissen, was es vielleicht für Herausforderungen geben kann, auch wenn ich jetzt bisher keine großen Probleme hatte, aber ich bin mir darüber im Klaren, dass es passieren kann. In der Zeit, in der es einem schlecht geht, sollte man meiner Meinung nach sich austauschen mit anderen und ja, versuchen, das alles zu besprechen und, was ich ja eben schon sagte, nicht die Hoffnung aufgeben, kämpfen dafür und wenn man es wirklich will, drücke ich allen die Daumen, dass sie so viel Glück haben wie wir.
Wundervoll, sehr schön. Das kann man direkt als letzte Worte stehen lassen, oder hast du noch was sozusagen?
Nein, das passt.
Wundervoll, vielen, vielen, vielen Dank. Ich gucke in dein strahlendes Gesicht, ich sehe sozusagen deine Liebe, deine Mutterliebe, die springt mir durch den Bildschirm sozusagen entgegen. Man sieht, dass du mit Leidenschaft Mutter bist und das total toll findest. Und das finde ich sehr, sehr bewundernswert und super ermutigend und super toll, dass ihr so 2 tolle Mädchen habt. Und wenn die beiden das jemals hören, dieses Interview irgendwann, vielleicht wenn sie älter sind, ein Gruß von mir. ich freue mich total, dass ihr so ein tolles Beispiel, ein Positivbeispiel seid dafür, dass es einfach wundervoll sein kann, Kinder zu adoptieren. Vielen, vielen Dank für dieses Interview.
Sehr gerne, sehr gerne.
Wie immer interessiert es mich sehr, was ihr denkt. Schreibt mir doch gerne eine E-Mail über podcast@praxis-apia.de oder über Instagram, Facebook oder sonstige Kommunikationskanäle. Ich freue mich wirklich über jede Nachricht, die ich bekomme. Und ja, vor allen Dingen freue ich mich natürlich auch, wenn du wieder Zeit mit mir verbringen willst, beim nächsten Mal bei Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne.